bin ja hier in der Schwabenmetropole. Erstmal ganz herzlichen Dank an Sarah und Roland für die Einladung, für das Vertrauen. Ich bin nicht alleine gekommen, ich bin mit meinem Freund Hamed gekommen. Hamed ist Araber aus Ahvaz im Iran und ist Schiffsmotorenbauingenieur, war er gewesen, und jetzt ist er mein Assistent und Ingenieur für Jesus. Komm, steh nochmal auf. Schön, dass du mit mir gekommen bist. Sehr schön. Ja, mein Name ist Mario. Und wie gesagt, ich bin geboren in dem ganz berühmten Jahr 1964. Das war der Coup de Brasil. Das war der Militärputsch gewesen. Und mein Vater ist Brasilianer und war kommunistischer Studentenführer. Deswegen habe ich ihn nie kennengelernt, weil er wurde verhaftet. Und habe aber durch, wie soll man sagen, Gottes Fügung, vor 3,5 Jahren habe ich meine Familie wieder getroffen in Brasilien. Mit meiner ganzen Familie nach Brasilien geflogen, Santa Catarina. Und habe mich dann willkommen geheißen worden wie ein verlorener Sohn, wie ein König. Das war ein brasilianisches Wiedersehen mit vielen Umarmungen, noch mehr Küsschen und dann mitten im Urwald von irgendeinem bärtigen Brasilianer umarmt. Du bist mein Cousin, wir hatten den gleichen Großvater, hier ist der Ort, wo er seine Geldfälschermaschine vergraben hat. Es waren wunderbare Offenbarungen, die ich nicht vorher wusste. Ich war auch bei der Ruine meiner Urgroßeltern, da mitten im Dschungel. Die eine war auf jeden Fall deutsch, die hieß Heil, will ich nicht weiter kommentieren. Und ihr Mann war Italiener, und von der anderen Urgroßvaterseite habe ich eine portugiesische Urgroßmutter. Und meine Mama ist aber deutsch, aber die Mama von meiner Mama ist Engländerin, geboren in Chile. Und deswegen sage ich bei jeder EM und WM, wir können gar nicht verlieren, nicht wahr? Sehr praktisch, sehr, sehr praktisch. Ja, ich komme, wie gesagt, aus Bonn. Wir haben eine internationale Gemeinde. Wir haben ohne Papier über 70 verschiedene Nationen. Jeder Gottesdienst wird in 4 bis 6 Sprachen simultan übersetzt. Und wir streiten uns fröhlich. Und das andere, was wir sehr genießen, ist, dass wir seit einigen Jahren, so ungefähr seit 5 Jahren, haben wir einen unglaublichen Zustrom und Besuch von Muslimen. Auch gerade letzten Sonntag waren wieder 3 Muslime da. Erster Gottesdienst, gleiche Entscheidung für Jesus. Und es ist interessant, wie Muslime zu uns kommen. Ich habe mal jemanden interviewt. Ich habe gesagt, Assalamu alaikum, wo kommen Sie her? Ja, ich komme aus Bangladesch, bin Muslim. Ich sage, das ist ja fantastisch, wer hat Sie eingeladen? Da hat er gesagt, ein anderer Muslim hat mich eingeladen. Ich sage, das ist praktisch, dass Sie Muslime jetzt auch zu unserer Kirche einladen. Und dann hat er gesagt, geh in diese Kirche, da sind Sie nett zu Muslimen. Das scheint ein Alleinstellungsmerkmal zu sein, unsere Kirche. Und ja, und ich muss sagen, Jesus liebt Muslime. Das ist wirklich wahr. Ich mache jetzt seit Anfang des Jahres, bin ich ehrenamtlich tätig für eine NGO, eine Hilfsorganisation, christlich für syrische, irakische Flüchtlinge. Wir haben 3 Schulen in Libanon und Lebensmittelausgabe in Libanon, Damaskus, haben wir jetzt neu aufgemacht letztes Jahr. Und ich war jetzt gerade in Amman gewesen, da haben wir auch eine Schule, eine Lebensmittelausgabe, und dann habe ich Aisha getroffen. Aisha ist ganz radikale Muslima, oder war radikale Muslima, war mit einem Imam verheiratet, 5-mal in der Moschee am Tag zum Gebet. Und dann ist sie geflüchtet, Familie zerrissen, 2 Töchter sind in Syrien geblieben. 2 Jahre, kein einziges Lebenszeichen von den Töchtern. Sie bettelarm in Amman und wohnt gegenüber von unserer Partnerkirche, wo die Lebensmittelausgabe ist. Und dann ist sie widerwillig dahin, weil sie hat Hunger gehabt und hat sich gleich mit dem Pastor gestritten. Jesus ist nicht Gott, er ist nur ein Prophet, nicht wahr? Und dann hat sie ihn dann auseinandergenommen, hat aber trotzdem das Essen mitgenommen und hat gesehen, wie die Christen beten, mit einer Intensivität. Und dann hat sie gesagt, betet doch auch für mich. Das war eine große Überwindung. Und betet doch, dass ich meine Töchter, dass ich noch nur dann haben die im Namen Jesus gebetet. Das hat ja auch nicht gefallen. Also ist auf jeden Fall nach Hause. Und sie kommt nach Hause und das Handy klingelt und ihre Töchter sind dran. Nach 2 Jahren haben geflüstert, haben gesagt, Mama, Wir können nur flüstern, wir sind bei Daesh, also IS. Und, aber uns geht's gut, wir leben und wir lieben dich. Und sie hatte fast einen Herzinfarkt. Für mich ist gebetet worden im Namen Isa Masi. Schläft ein, hat einen Traum und sieht eine riesen Menschenmenge und mittendrin Ibrahim, also Abraham, Vater Abraham, ist für Muslime einer der geliebtesten Propheten des Islam. Und alles im Traum und sagt zu einem, der bei ihr steht, darf ich zu Vater Ibrahim, ich möchte ihn begrüßen. Klar, führt ihn zu Vater Ibrahim, der nimmt sie in den Arm und sagt, meine Tochter, ich liebe dich, schön, dass du da bist. Aber eins verstehe ich nicht, warum folgst du immer noch nicht unserem Herrn und Heiland Jesus Christus? Sie wacht auf, ist völlig geschockt, läuft morgens um 8 an die Tür, klopft und haut an die Tür wie verrückt. Der Pastor ist schon da zum Gebet, macht die Tür offen, schon wieder diese Frau. Und dann sagt sie, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Er glaubt ihr erst nicht, aber dann, wir haben sie jetzt getroffen, wir haben ein Video-Interview mit ihr gemacht. Jetzt, sie trägt ja nur noch Hijab, weil es sehr gefährlich ist, in Amman zu konvertieren. Und sie bringt andere Menschen zu Jesus. Das ist fantastisch. Jesus liebt Muslime. Und das ist sehr, sehr schön, wie Muslime bei uns in der Gemeinde zu Jesus kommen. Und wir haben eins entdeckt. Zum Beispiel Hamid ist auch so ein Symbol dafür, was gerade in meinem Leben passiert. Also ich habe auch immer noch Mitarbeiter, die heißen Maria und Josef. Ne? Aber immer mehr verändert sich mein Dienst. Meine Mitarbeiter heißen auch immer mehr Hamid und Mohammed und Abd al-Rahman, nicht wahr? Und ich habe letztens eine Stelle gelesen in Römer, Römer 16, und seine Mitarbeiterliste. Und die heißen Phlegon und Philologos und Hermes und Olympas, alles so griechische Gottheiten. Ja? Kein einziger jüdischer Name. Und ich glaube, irgendwie hat er wahrscheinlich mal Stress bekommen mit seinen orthodoxen Brüdern in Jerusalem und gesagt, hey, Paulus, was ist los mit dir? Du arbeitest nur noch mit Ausländern. Ne? Das ist übrigens tabu, das Wort bei uns in der Gemeinde, aber ich bin ja in Stuttgart, ne? Und da darf ich mal anders reden. Aber es ist nur noch mit Ausländern. Und das war seine Antwort ganz bestimmt. Hat er gesagt, ich habe eine riesige Reise gemacht. Ich bin den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen. Aber das war für einen Juden eine riesige Reise, in die Welt der Griechen einzutauchen. Und deswegen arbeite ich mit Konvertiten, die haben diese kulturelle Reise schon hinter sich, weil sie sind da geboren und sie können viel besser in diese Kultur eintauchen. Und wir haben etwas entdeckt. Ich erzähle euch von Tanjinul. Tanjinul haben wir getauft vor 3 Jahren. Er ist Muslim gewesen aus Bangladesch. Und wie ist Tanjinul zum Glauben gekommen? Durch Ismail aus Aserbaidschan. Für einen Pastor, für einen deutschen Pastor absolut unfähig, Missionar zu sein in Deutschland, weil er spricht kein Wort Deutsch. Aber er wohnt Tür an Tür im Asylantenheim neben Tanjinul und hat gesagt, komm mal mit, ich nehme mich da mit, wo ich getauft worden bin. Und wie ist Ismail aus Aserbaidschan zum Glauben gekommen? Durch Mohammed aus dem wilden Kurdistan. Den haben wir noch davor getauft. Und Ex-Muslime sind unsere besten Missionare, weil sie sprechen die Kultur, sie sprechen die Sprache der Kultur dieser Menschen. Das ist ein Geheimnis, was wir entdeckt haben in Bonn. Ja, ich komme, wie gesagt, aus Bonn. Wir waren vor ein paar Jahren noch die Hauptstadt der Salafisten in Deutschland. Mittlerweile ist Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob ich so traurig darüber sein soll. Und bei uns gehen ein und aus Ibrahim Abu Naji. Jetzt ist er verboten, aber bis vor kurzem noch. Pierre Vogel, darf ich mal wissen, wer im heiligen Stuttgart Pierre Vogel kennt? Aus dem Internet, oh, das sind doch einige. Genau, Hammer. Und ich habe seine Videos gesehen vor ungefähr 5, 6 Jahren. Und da war ich schon lange Pastor, aber der hat Fragen gestellt an Christen, die konnte selbst ich nicht beantworten. Wenn du glaubst, und ich denke, das ist in Stuttgart auch so, dass Jesus Gott ist, wieso hat er denn gefrühstückt? Schon mal gehört, dass ein Gott gefrühstückt hat. Oder wenn Jesus Gott ist, warum hat er denn geschlafen? Schon mal gehört, dass Gott geschlafen hat. Oder warum wusste er nicht, wann die letzte Stunde des Gerichts ist? Oder warum hat Jesus gebetet, wenn er denn Gott ist? Wer betet zu wem? All solche Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe, die hat mir auch noch kein Christ gestellt. Und ich habe mich schwarz geärgert, ich wusste die Antwort nicht. Und ich konnte nicht mehr schlafen und ich habe mich geärgert. Und aus diesem Frust, aus diesem Ärger ist vor ungefähr 5, 6 Jahren ein YouTube-Kanal entstanden. Den habe ich gegründet mit jetzt mittlerweile über 80 freundlichen und respektvollen Videos mit den schwierigsten Fragen von Pierre Vogel, Ahmed Didat, Dr. Zakir Naik. Wir haben jetzt über 500.000 Klicks und jede Woche Fragen, die hast du noch nie gehört. Und kriegst du einen Knoten ins Gehirn. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch neuerdings ein neues Hobby. Ich predige auf der Straße mit arabischen Übersetzer oder persischen Übersetzer, predige ich aus dem Koran. Jesus Christus. Ne? Meine Kollegen können mich nicht mehr verstehen. Meine Frau kann mich auch nicht mehr verstehen. Ne? Ich bestelle nämlich eine Koranübersetzung nach der anderen über ihr Amazon-Konto, weil ich keinen Einlass hatte. Und sie sieht das dann immer bei der Bestätigung. Boah, du hast schon wieder einen Koran bestellt. Ne? Ich bete für dich, Schatz. Ne? In Amerika verbrennen sie Korane. Du bestellst einen nach dem anderen. Und da stehen wunderbare Dinge drin. Da steht zum Beispiel in Sure Maryam, Ayah 34 steht, Dhalika Isa ibn Maryam, Kaul al-Haq, alladhi fihi yamtaruna. Wahrlich, Jesus, Isa Masih, ist der Sohn Mariams, ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Das heißt, Jesus laut Koran ist das Wort der Wahrheit. Das kommt mir bekannt vor. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war, und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch, heißt es in Vers 14. Wenn also Jesus laut Koran und Bibel das ewige Wort Gottes ist, dann ist Jesus ewig, ich kenne nur einen, der ewig ist. Oder dann, als die Salafisten bei uns noch erlaubt waren mit ihrem Koranverteilstand, da bin ich dann mal hingegangen. Und habe zitiert aus der Sure Az-Zukhruf 61. Wa innahu la limulisati fala tamtaruna biha wahid baun hadathiratun mustakimun. Wahrlich, Jesus ist das Wissen der letzten Stunde des Gerichts. Deswegen zweifelt nicht an ihr, sondern folgt ihm. Folgt Jesus, steht im Koran. Das ist sehr praktisch für mich als Missionar. Dies ist ein gerader Weg. Und dann sagt er, Herr Mario, ich bin jetzt etwas verwirrt, weil im Matthäus, da steht doch, Jesus wusste nicht, wann die letzte Stunde des Gerichts war. Das weiß nur der Vater im Himmel, nicht mal die Engel wissen das. Und dann sage ich, sehen Sie, das ist sehr praktisch, dass wir den Koran haben. Das ist eine richtige Wissenserweiterung, eine Horizonterweiterung. Und dann sagt er, also Sie sind der verrückteste, ausgeklinkteste Missionar, den ich je getroffen habe, der aus dem Koran predigt. Ich sage, ja, meine Kollegen haben es auch nicht leicht mit mir. Genau. So, und wir haben, wie gesagt, unser YouTube-Kanal in ein Buch verfasst. Und das ist jetzt die vierte Auflage. Das ist lektoriert von Dr. Jürgen Kuberski. Evangelikal, ist gereinigt von allen charismatischen Auswüchsen. Und sehr, sehr schön. Trinität erklärt für Muslime. Ich glaube, manche Christen müssen auch nochmal erklärt bekommen. Und andere Sachen. Ich habe ein neuntes Kapitel. Das ist in unserem Gangsterviertel in Tannenbusch entstanden. Da war ich umringt von 8 Teenager-Muslimen. Die waren Kopf größer als ich. Und ich war allein. Ich hatte keinen Assistenten dabei diesmal. Und dann sagten sie, Mario, wir mögen dich. Aber wir mögen nicht die Juden. Die müssen alle raus aus Israel, oder? Und dann habe ich gesagt, Jungs, haltet den Ball flach. Ich habe meinen Koran rausgeholt aus dem Rucksack. Sura Al-Maida, Vers 20. Allah spricht zu Musa, also Musa ist Mose. Spricht zu deinem Volk, tretet ein, ihr Kinder Israel, in das Land, das Allah euch verheißen hat. Ne? 5-mal steht im Koran, Allah hat den Kindern Israels verheißenes Land gegeben. Da waren wir alle ganz andächtig und still. Was sollen wir gegen den heiligen Koran sprechen, nicht wahr? So, gut. Das, wie gesagt, ist alles hier drin. Und wir haben Flüchtlingschance. Ich spreche nicht mehr von Flüchtlingskrise. Und wir haben dieses Buch jetzt übersetzt in Englische, ins Arabische, in Farsi, in Ba'adini. Das wisst ihr, ne? Das ist Kurdisch mit arabischen Lettern und Kurmanji. Das ist Kurdisch mit lateinischen Lettern. Aber wir haben auch, wir arbeiten zusammen mit Teenagern. Und wenn die Bücher berühren, dann kriegen die Pickel oder Ausschlag. Ne? Deswegen haben wir eine DVD. Und das ist auch, alle diese Medien sind sehr respektvoll. Kein negatives Wort gegen Mohammed, gegen Islam, gegen Koran. Das kann man auch seinen muslimischen Freunden weitergeben. Und wie gesagt, das ist eine DVD zu dem Lieblingsvideo von Pierre Vogel. War Jesus Gott oder nur ein Prophet? Und wer das vielleicht auch mal lernen möchte, aus dem Koran Jesus zu präsentieren, haben wir jetzt ein neues, Seminar auf DVD produziert. So, jetzt aber Schluss mit der Werbung. Ich soll ja predigen, nicht wahr? Und eine Uhr habe ich auch mitgebracht. So, Gott verstehbar machen. Und ich möchte dazu aus dem Philipperbrief lesen. Aus dem Philipper 2, Vers 5. Und da heißt es hier, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Gehorsam bis zum Tod. Ja, Jesus, er ist wohl der Missionar, der die längste Missionsreise von allen Missionaren hatte. Nicht nur kilometermäßig, sondern auch kulturell. Ich denke, jeder weiß, wenn ein Missionar eine andere Kultur erreichen möchte, dann muss er eine kulturelle Reise in seinem Kopf machen, bevor er dort leiblich ankommt. Jesus musste das auch tun. Jesus hat ja eine interessante Karriere gehabt oder hat sie noch. Er ist ja nicht nur Prophet, wie die Muslime sagen. Wir sagen Amin, das ist er auch. Er ist auf jeden Fall Prophet im Leib nach. Aber dem Geist nach ist er für uns, Sura An-Nisa 171, über Kalimatuhu al-Kaha illa Mariam wa Ruhun Minhu. Er ist Wort von Allah und Geist von Allah. Er ist wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn Jesus vielleicht eine Bewerbung geschrieben hätte an ein Missionswerk, dieser Lebenslauf ist interessant. Ne? Was waren deine früheren Berufe, die du gemacht hast? Gott. Wow, erst das Gehalt, nicht? Als Gott zu arbeiten ist unheimlich attraktiv. Er sprach, die Sterne entstanden. Boom. Wow, er sprach, die Sonnen entstanden. Boom. So möchte ich auch mal arbeiten. Ne? Das funktioniert nur mit meiner Frau. Ne? Noch eine Pizza, bitte. Nein, ich mache Spaß. Ich mache mir die Pizza selber, nur dass keine Missverständnisse hier im Schwabenland entstehen. Meine Frau sagte immer, erzähl bloß nicht deine Witze in Stuttgart. Niemand versteht deine Witze. Oh, jetzt ist doch passiert. Was für eine Karriere. Und er selbst hat sich selbst zu nichts gemacht. Wortwörtlich heißt er hat sich entkleidet. Und wurde einer von uns, geboren als Baby. Das wisst ihr nicht mehr, das weiß ich auch nicht mehr, wie das war, als wir Baby waren. Aber ich habe selber Kinder gehabt und ich weiß, wie anstrengend das ist. Denn da wurde oft geweint. Die Gründe sind mysteriös. Verdauung, Hunger, Zähne, genau, und Wachstum. Und es ist sehr mysteriös, warum sie einfach weinen. Es ist anstrengend, Baby zu sein. Was für ein kultureller Sprung. Und ich glaube, es ist so ungefähr, wie wenn ein Vater mit seinem Sohn durch einen Wald einen Spaziergang macht und sie kommen zu einem Ameisenhügel und der Vater
fragt zu seinem Sohn, hey, wie könnten wir eigentlich Ameisen erklären, wie Menschen denken, fühlen, sind? Da sagt der Sohn, kein Problem. Boom, seinen Fuß da rein. Und der Vater sagt, nein, das meinte ich nicht. Denn so stellen sich auch viele Menschen Gott vor, oder? Er tritt mit seinem Fuß auf unser Leben. Krankheit, Unglücke, Katastrophen. So stellen sich Menschen Gott vor. Aber Gott wollte einer von uns werden. Es ist so ungefähr, wie wenn ein Mensch sich entscheidet, wiedergeboren zu werden als Ameise, ihre Sprache, ihre Kommunikation zu lernen und dann zu versuchen, in dieser Sprache zu kommunizieren, wie Menschen fühlen, wie Menschen sind. Was für eine kulturelle Aufgabe. Aber Jesus hat es glänzend gemacht. Kolosser 1 sagt, er ist der Ausdruck, das Abbild, das Bild des unsichtbaren Gottes. Johannes 1,14 haben wir schon zitiert, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das ist für mich übrigens der Beweisvers, dass Gott ein Rollranger ist, nein, Pfadfinder. Er lebte unter uns. Und er hat die Sprache gesprochen, die die Menschen verstehen konnten. Er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen von Toten auferweckt und da war große Freude, wo auch immer er hinkam. Wenn er redete, redete er nicht so wie die Pharisäer, sondern mit Vollmacht. Die Menschen hörten ihn gerne. Als wir vor 4 Jahren mit 120 Jugendlichen nach Ostdeutschland, das machen wir jedes Jahr, und dann war ich eingeteilt mit einem kleinen Trupp nach Brandenburg, also bei Berlin, und da sind über 90% sind Atheisten. Das ist genau das richtige Zielgebiet für uns. Und wir hatten Moschtaba dabei. Moschtaba hatten wir getauft im März 2014, 15, komme nicht mehr so ganz hin. Und er war gerade mal 4 Monate getauft und er wollte unbedingt mit sein. Er brannte für Jesus. Er wollte auch das Evangelium verkündigen in Ostdeutschland. Und aber er konnte noch nicht so gut Deutsch. Und das hat ihn frustriert, dass es brannte in ihm, aber konnte es nicht ausdrücken. Und er hat das Beste draus gemacht, hat uns gedient, hat Kisten geschleppt. Und bis zum dritten Tag, da haben wir dann am Strand von Brandenburg, haben wir Beaching gemacht. Ne, das wisst ihr noch nicht, was Beaching ist. Das ist Volleyball spielen und grillen, ne, mit den Gangstern von Brandenburg. Da kamen die ganzen Jugendlichen und beachten mit uns. Und am dritten Tag kamen die Afghanen und die Pakistanis. Und die kannten kein Deutsch, die konnten auch kein Englisch. Wir konnten nicht mit ihnen kommunizieren, aber die konnten Farsi. Und das war die Stunde von Moschtaba. Und dann war er wieder so eine Art Vater für sie. Zum Schluss hat er noch persische Tänze am Lagerfeuer mit ihnen. Das war herrlich. Und der Pastor hat ihn dann gebeten, am vorletzten Tag mit ihnen anzufangen, Alpha-Kurs. Also Alpha-Kurs, alle Leute eingeladen, die wir erreicht haben. Und es kamen 17 Leute, kamen ins Wohnzimmer von dem Pastor und 7 Deutsche, Arier, und 10 Ausländer. Ich darf das Wort sagen, ich bin in Stuttgart. Genau. Und dann hat er zu Moschtaba gesagt, gut, dann machen wir 2 Gruppen. Ich nehme die Arier und du nimmst die Afghanen und Pakistanis. Und das hat er so toll gemacht, dass der Pastor ihn 10-mal eingeladen hat. Am Wochenende ist er 10-mal hingefahren nach Brandenburg. Das sind 600 Kilometer und hat mit ihnen Alpha-Kurs gemacht. Und am Ende des Jahres, im Dezember, hat er mit dem Pastor 2 Muslime getauft. Und er war gerade mal 7 Monate getauft. Was für eine fantastische Geschichte. Sonntag hat er schon wieder 2 Muslime zum Herrn geführt im Gottesdienst. Gott möchte so zu uns sprechen, dass wir es verstehen. Aber das Problem, was wir haben das gleiche Problem von Hiob. Hiob sagt, am Ende seiner Krankheit, seiner Krise, sagt er in Hiob 42,5, ich hatte von dir, Gott, nur vom Hörensagen vernommen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Es spricht von diesem Erlebnis, was uns zu Zeugen macht. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der etwas erlebt hat, der etwas selber mit seinen eigenen Augen, mit seinem eigenen Sinn getastet hat, gesehen hat, wahrgenommen hat. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir Christen haben. Wir brauchen dieses besondere Erlebnis, von dem Hiob spricht. Ich habe in unserer Kirche, haben wir vor 5 Jahren, haben wir einen Imam getauft aus Lomé in Togo, Dajudin ist sein Name. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Tag, wo er das erste Mal kam. Er hatte mir nämlich ein paar Jahre zuvor hat er mir nämlich ein Schaf geklaut. Aber das habe ich nicht gemerkt, weil sie war kein schriftliches Schaf. Okay, ich habe also bei mir in der Gemeinde habe ich schriftliche mit deutschem Antrag, ne, und Unterschrift. Und ich habe so Leute, die einfach nur so Mitglied sind, ne, vom Herzen. Und dann hat sie sich in ihn verliebt. Dann hat zu ihr gesagt: Wenn du mich heiraten willst, dann musst du Muslima werden. Und wie die Liebe so ist, ne, die Liebe führt auf besondere Wege. Also ist zum Islam konvertiert, hat ihn geheiratet, 3 Kinder ihm geschenkt. Aber Jesus, er lässt uns ja nicht los, er folgt uns. Ne? Und dann hat sie ihr Herz wieder Jesus geschenkt, kam wieder in unsere Kirche und hat sie ihn jedes Mal eingeladen. Und dann kam er tatsächlich, das erste Mal in seinem ganzen Leben in einer Kirche. Und wir haben versucht zu kommunizieren. Ich habe versucht, Jesus aus dem Koran zu präsentieren. Hat nicht so sehr gefunkt. Und er fuhr nach Hause und er hatte eine Begegnung mit Jesus. Das wusste ich aber nicht. Und kommt am nächsten Sonntag, ich mache eine gleiche langweilige Predigt wie immer, Aufruf, und er kommt nach vorne und möchte sein Leben Jesus geben. Und dann denke ich, Junge, dir fühle ich mal auf den Zahn. Weil ich habe das nicht so ganz geglaubt. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Und dann sagt er: Natürlich glaube ich das, Pastor. Und ich sage: Wie, woher weißt du das? Darüber haben wir letzte Woche gar nicht gesprochen. Das hat mir der Heilige Geist letzte Woche erklärt. Hammer. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wir brauchen dieses Erlebnis, was Hiob hatte. Oder von dem Jesaja spricht in Jesaja 6, Verse 1 bis 6. In dem Jahr, in dem König Usia starb. Das war ein Krisenjahr. So wie wir es jetzt vielleicht gerade in Deutschland erleben, und nur noch schlimmer. König Usia, dieser gottesfürchtige König, war gestorben. Die Zukunft von Israel war unsicher. In diesem Jahr sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Und ihr kennt die Stelle, wo Jesaja eine Transformation erlebt, wo er sich selber als Sünder erlebt, wo seine Lippen gereinigt werden, wo er zum ersten Mal die Stimme Gottes hört: Wer wird für uns gehen? Wen kann ich senden? Hier bin ich. Wir brauchen ein Erlebnis mit Gott, eine Transformation, Zeugen zu sein. Als wir mal vor einigen Jahren mit unseren Jugendlichen in Schwerin waren, haben wir uns sehr strategisch aufgestellt, unsere Straßenanlage mitten im Plattenbaugebiet, ich glaube, wir waren in allen 4 Himmelsrichtungen, waren Plattenbauten, und wir waren voll aufgedreht, Jugendliche. Und ich glaube, bis zum 3. Tag wusste jeder im Plattenbau, dass Jesus lebt, nicht wahr? Dieser Kapitalist aus dem Westen, nicht wahr? Und dann kam so ein kleiner, Jugendlicher kann man gar nicht sagen, 12 Jahre war höchstens. Kleiner Schnösel, der war rotzfrech, hat sich vor mir aufgebaut und hat gesagt: Gehören Sie auch zu dem blöden Christen da hinten? Und ich habe bekannt: Ja. Und dann hat er gesagt: Wenn Sie an Gott glauben, dann kann Ihr Gott Ihnen sagen, wie meine Schule heißt. So stand er da. Und dann wollte ich erst mal so überlegen, wie ich ihm das erkläre, dass das pädagogisch nicht vorteilhaft ist, dass ich ihm das sage oder dass Gott das weiß. Und dann habe ich so innerlich gebetet und auf einmal floss diese Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr manchmal so mit Leuten spricht, da fließt einfach diese Liebe Gottes durch euch. Und dann sage ich: Naja, ich schlage Ihnen was vor. Ich sieze jeden, auch Kinder. Und ich schlage Ihnen was vor, wir können ja zusammen beten, dann schauen wir mal, was Gott zu sagen hat. Sollen wir das machen? okay. Und sein kleiner Bruder kam mit, haben uns auf die Bank gesetzt und dann habe ich erstmal erklärt, wie beten geht und dann habe ich ihn gebeten und Gott hilft diesem jungen Mann immer, wenn er sich für die Schularbeiten und für die Klassenarbeiten vorbereitet, dass du dieses schwarze Brett vor seinem Kopf wegnimmst, dass er nicht mehr immer diesen Gedanken hat, ich bin zu dumm, du schaffst das nicht und bitte hilf ihm auch in der Schule, wo er dauernd gemobbt wird und wegen seinem Aussehen und auf einmal unterbricht er mich und sagt, woher wissen Sie das? Genauso, wie Sie das formuliert haben, genauso ist es in meinem Kopf. Woher wissen Sie das? Da sage ich, das wusste ich nicht, aber Gott kennt Ihr Leben. 5 Minuten später hat er sein Leben Jesus geschenkt. Und kurz danach tippt mir der Bruder, der kleine Bruder, auf die Schulter und sagt, und jetzt beten Sie für mich. Zeugen sein. Wir brauchen die Transformation, von der Hiob sprach, von der Jesaja sprach. Und wir leben in einer Gesellschaft, die immer komplizierter wird, die immer schwierigere Fragen hat, die wir nicht von unserem Verstand, von unserem Intellekt beantworten können. Ich kann mich erinnern an eine meiner schwierigsten Stunden als Pastor. Es war gerade in unseren Weihnachtsferien und ich liebe meine Frau und ich bin mit ihr shoppen gegangen. Das war die Sprache meiner Liebe. Mittendrin im Shoppen klingelt das Telefon. Mein Freund ist dran und sagt, komm. Ich habe gerade unseren 3 Monate alten Sohn in die Wiege gelegt und ich komme gerade, um ihn zu wecken vom Mittagsschlaf. Und er ist gestorben. Kannst du bitte kommen? Kannst du beten, dass Gott ihn auferweckt? Natürlich bin ich hin. Kripo war schon da. Das ist in Deutschland so. Plötzlicher Kindstod, muss die Polizei kommen, muss der Körper abgeholt werden. Zur Obduktion und wir haben gebetet. Natürlich haben wir gebetet, aber Gott hat nicht gehört an dem Abend. Unsere Gebete nicht erhört, weil Gott hat seine eigenen Pläne. Die Mutter kam, war auf Reisen, hat geschrien. Es war eins der furchtbarsten Nächte, die ich hatte. Alle deine Worte sind wie Lumpen, wie Staub, wie Schall. Du kannst nichts sagen, was tröstet. Nichts. Und ich kann mich noch erinnern, Mitternacht, und Gott sprach, das, was jetzt geschehen ist, das könnt ihr von Erden aus nicht verstehen. Das könnt ihr nur vom Himmel her verstehen. Und es hat noch ein paar Monate gedauert. Aber mittlerweile haben sie ihr 5. Kind. Und sie ist wieder im Beruf, sie dient dem Herrn. Sie will jetzt nach Amman zu unserer Schule und dort diese Lehrerin dort dienen. Das ist unglaublich. Gott schenkt Worte, wenn wir seine Zeugen werden, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so kommunizierten die Apostel. Die Apostel hatten diese Leidenschaft, in der Kultur, wo sie waren, so zu kommunizieren, dass sie verstanden wurden. Diese 4 berühmtesten evangelistischen Predigten von Petrus und von Paulus, Apostelgeschichte 14, wo Paulus ist da bei den Heiden und sagt, der Gott, der euch fruchtbare Zeiten gegeben hat, der euer Herz mit Freude erfüllt hat, ordentlich weinen, das war die Predigt von Paulus. Ich hatte mal einen Obdachlosen getroffen bei uns im Bonner Loch, so nennen wir die damalige Drogenszene in Bonn. Und dann habe ich ihn gefragt, glauben Sie, dass es Gott gibt? Und er sagte, 100%. Ich sage, wow, cool, wie ist das passiert? Dann hat er mir seine Story erzählt. Aber letzte Nacht war er an der Bushaltestelle, hat sich eine schöne Bank gesucht, aber hungrig. Und bevor er sich hingelegt hat, sieht er, unter der Bank ist eine volle Aldi-Tüte. Er schaut sich um, ob jemand ist, die ihm gehört, der diese Tüte besitzt und er lugt ein bisschen rein, immer noch keiner, der sich gemeldet hat. Dann wird er ein bisschen mutiger, schaut rein, Käse, Wurst, Brot und Gott sei Dank Bier. Seitdem weiß ich, dass es einen Gott gibt und er mich liebt. Hammer. Gott spricht in der Sprache, wie wir es verstehen. Paulus auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17, zitiert den Propheten, nicht den Propheten, einen heidnischen Autor in ihm leben und weben und sind wir. Paulus, du hast unsere heilige Schrift, hast du verunreinigt. Aber Gott, er gebraucht vor allen Dingen deine Schwächen, um sich sichtbar zu machen. Wir haben bei uns in der Gemeinde haben wir eine überkonfessionelle Arbeit mit der Allianz. Und das sind uns die Helden unserer Gemeinden von der Allianz. Das sind, ist das Rotlichtviertelteam. Das sind Frauen, die gehen jeden Freitag zum Straßenstrich und bringen den Frauen dort belegte Brote, Kaffee, Tee, Süßes, um ihnen zu zeigen, dass sie Menschen sind, um sie zu zeigen, dass sie wertvoll sind. Und sie haben schon seit Jahren gebetet, dass irgendwann mal jemand aussteigt, das ist ein Menschenhandel. Wir haben auch schon Kontakt mit Solvodi, das ist eine Organisation, die ehemaligen Prostituierten aus dem Menschenhandel hilft, hier zurückzukommen. Jahrelang ist ihr Gebet nicht erhört worden und eines Tages klingelt mein Telefon und die Leiterin von der Prostituiertenarbeit ist dort dran und sagt, Pastor, wir haben eine Frau, die will jetzt, heute Nacht, sie will sie aussteigen mit ihrer Tochter. Ganz gefährliche Aktion, auch für sie und für ihr Kind. Aber das mit Solvodi, das klappt nicht so ganz. Wir haben erst in 3 Tagen haben wir die Unterbringung. Wir brauchen 3 Nächte Quartier in irgendeiner Familie unserer Gemeinde. Kannst du bitte die Familien durchtelefonieren? Und dann habe ich angerufen. Hallo, hier ist der Pastor. Möchtest du gerne eine Prostituierte bei dir wohnen lassen, 3 Nächte? Nein, danke. Die ganze Telefonliste durchtelefoniert, dann habe ich eine Mutter dran, 4 Kinder. Ja, bring sie vorbei. Hat alles geklappt, war sehr gefährlich, weil die hat dann noch ein paar Fehler gemacht und oh, schrecklich. Hat alles geklappt, die ist mittlerweile in ihrem Heimatland, dient Jesus, heute immer noch eine Dienerin Jesu. Hat alles wunderbar geklappt. Gott sei Dank. Auf jeden Fall, nach einigen Monaten ist diese Mutter bei mir im Büro. Muss irgendwas erledigen bei meiner Sekretärin. Ich sehe sie zufällig und ich sage, komm mal zu mir ins Büro. Ich habe auch einen Kaffee für dich. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Du, ich habe doch die ganze Telefonliste unserer Gemeinde abtelefoniert. Keiner wollte eine Prostituierte nehmen für 3 Nächte. Aber du, kannst du mir das bitte erklären? Er fing sie an zu weinen. Ich sagte, du kennst meine Geschichte nicht, oder? Ich bin aufgewachsen im Haus eines evangelischen Pfarrers. Ich bin meine ganze Kindheit von meinem Vater sexuell missbraucht worden. Mein Leben lag in 1000 Scherben. Mit 18 hat Jesus mich gefunden, mich wiederhergestellt. Ich habe heute eine glückliche Ehe, 4 Kinder, wunderbare Familie. Und als ich dieser Frau in die Augen geschaut habe, da wusste ich eins, nur ich. Kann dieser Frau helfen, weil ich spüre, was sie gespürt hat. Gott gebraucht deine Schwäche. Gott gebraucht deine Zerbrochenheit, um sich selbst verstehbar zu machen für die, die zerbrochen sind. Ich würde gern, dass wir noch kurz zusammen beten und unsere Augen schließen. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken, Herr, für diese kostbaren Menschen heute Morgen. Du kennst jeden Einzelnen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns einlädst, diese wunderbare Reise mit dir zu machen. Danke, dass du uns so sehr liebst. Du möchtest unser Freund sein. Nicht nur in diesem Leben, sondern bis in alle Ewigkeit. Weil der Tod ist nur der Übergang. Und ich würde gern fragen, während wir noch so in der Atmosphäre des Gebets bleiben, vielleicht ist ja hier jemand und die ganze Predigt schon da. Fühlst du etwas in deinem Herzen, als ob jemand an die Tür deines Herzens klopft? Und du spürst, dass Gott dich einlädt, seine Freundin, sein Freund zu werden. Und in dir ist dieses Verlangen, ich möchte Gott kennenlernen. Ich möchte ihn wählen als den Navigator, als den Herrn in meinem Leben. Und wenn Sie heute hier sind und Sie spüren, dass Sie, möchte ich Ihnen das Evangelium ganz kurz erklären. Es geht ganz einfach. Zwei Sätze. Der erste Satz ist sehr deprimierend. Es gibt nichts, nichts, was wir tun können, um unsere Schuld vor Gott wieder gut zu machen. Jeder Mensch ist von Gott getrennt. Punkt. Das ist sehr negativ. Der zweite Satz ist umso positiver. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, ihm vertraut, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Das ist das Gegenteil von Religion. Das ist Liebe pur. Und ich würde gerne fragen, heute Morgen, wenn jemand hier ist und sagt, ich möchte gerne diese Herzenstür öffnen, ich möchte gerne Jesus einlassen in mein Herz, ihn einladen als mein Erlöser, als mein Navigator, als den Herrn in meinem Leben, dann geben Sie mir doch ganz kurz ein Zeichen mit Ihrer Hand, so wie ich das gerade tue, und ich würde gern für Sie beten und Sie segnen. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, dann lass uns zusammen beten, als ganze Familie. Und wir sagen ein ganz einfaches Gebet zusammen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Erlöser. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Und dann wird